Vis-à-vis.
Herzlich willkommen zu unserem Vis-à-vis, heute mit dem Schauspieler Daniel Langbein. Kurz vorweg, wir haben uns für dieses Gespräch auf das Du geeinigt. Getroffen haben wir uns aber tatsächlich noch nie und wir sind auch jetzt nicht im gleichen Raum. Daniel Langbein lebt in der Nähe von Wien und ist mir auch jetzt von dort zugeschaltet. Hallo Daniel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Dein Großvater Hermann Langbein war, das kann man glaube ich so sagen, einer der wichtigsten Zeugen im Auschwitz-Prozess von 1963. Und seine Aussage damals, die ist, wie ich finde, auch eine der eindrucksvollsten in dem ganzen Prozess, weil sie so detailliert ist. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du diese Aufnahme zum ersten Mal gehört hast?
Ja, das war in meinem Studium. Wir hatten damals in Graz die Möglichkeit, unser Diplom-Abschlussprojekt so zu gestalten, dass wir ein eigenes Theaterstück entwickeln. Und dafür habe ich mich entschieden, mit einem Kollegen gemeinsam mich mit dem Buch von Hermann Langbein, von meinem Opa, auseinanderzusetzen, Die Stärkeren. Und in der Recherche haben wir natürlich andere Materialien auch noch zur Verfügung gehabt und die natürlich herangezogen. Und da war diese, glaube ich, über vierstündige Aufzeichnung aus Frankfurt ein Teil davon. Ich habe die danach auch noch öfter gehört und mir ist da natürlich aufgefallen, unter welchem Druck er da steht, wie belastend das ist. Er hat danach ja sehr viel über die Zeit gesprochen und über Erlebnisse gesprochen und auch über das System, das die Nazis da aufgebaut hatten, gesprochen. Das war oft sehr abgeklärt und distanziert. Und in dieser Situation da in Frankfurt hat man einfach gemerkt, wie er unter Druck steht, wie das eine ja auch bedrohliche Situation ist, dort vor so vielen Tätern auszusagen. Seine Familie wurde zu der Zeit auch bedroht, während er in Frankfurt war, die in Wien geblieben war. Das erinnere ich noch sehr gut.
Was sein Opa erlebt hat, ist eigentlich unglaublich. 2 Jahre hat er in Auschwitz überlebt. Er kam als politischer Häftling aus Lagern in Frankreich nach Dachau und dann von Dachau nach Auschwitz. Er selbst hat mal gesagt, dass die Ankunft in Auschwitz ein furchtbarer Schock war und dass aber gleichzeitig für ihn dieser Schock nicht ganz so groß war wie für andere. Warum denkst du, war das so? Was hat er damit gemeint?
Naja, es war damals eine große Fleckfieberepidemie in Auschwitz und er wurde mit 17 anderen Funktionshäftlingen aus Dachau überstellt. Als so ein Funktionshäftling ist er in die Schreibstube gekommen und ein Schock muss sicher gewesen sein, wie er in der Nachtschicht da Schreibstube in Auschwitz im Stammlager, also nur in einem Teil von Auschwitz, war und dort an 7 Schreibmaschinen Tag und Nacht nur Totenmeldungen geschrieben wurden. Und diese Totenmeldungen auch nur diejenigen betrafen, die schon ins Lager aufgenommen wurden. Das heißt, den absoluten Großteil der Menschen, die nach Auschwitz kamen, die kamen nicht ins Lager, sondern die wurden gleich in Birkenau zu den Gaskammern gebracht und dort ermordet. Das war sicher ein vehementer Schock für ihn.
Und gleichzeitig hatte er aber ja eine besondere Stellung gehabt und zwar eine Stellung, wo es ihm sogar gelungen ist, sowas wie Widerstand zu leisten. Und zwar auf eine Art, die man einerseits als relativ klein bewerten kann und andererseits natürlich alles bedeutet, nämlich einfach diesen Tötungsprozess ein bisschen zu verlangsamen und einfach Leben zu retten. Wie hat er das gemacht?
Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Widerstand in Auschwitz bestand im Prinzip schon darin zu überleben, weil das ganze Lager darauf aufgebaut war, die Menschen eben zu vernichten. Wie ihm das gelungen ist, lag daran, dass er organisiert war. Also er war ja als politischer Häftling in Auschwitz und hat sich dort mit anderen politisch Gefangenen verbündet. Und als dieser Schreiber hatte er natürlich eine privilegierte Stellung, in der er einerseits selbst besser geschützt war als viele anderen. Das hieß nicht, dass er nicht unzählige Male Glück hatte, um zu überleben. Trotzdem war es eine privilegierte Position, in der er gemeinsam mit dieser Organisation, die dann später auch aus dem polnischen Widerstand und dem österreichischen Widerstand gemeinsam bestand, Verbesserungen für die Häftlinge erwirken.
Der Schauspieler Daniel Langbein ist bei uns im RBB 24 Inforadio Vis-à-vis und sein Großvater war der Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein, später einer der Zeugen in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen und Gründer des Internationalen Auschwitz-Komitees. Daniel, du hast dich unter anderem in einem Theaterstück mit dem Leben deines Großvaters auseinandergesetzt. Das hast du erwähnt. Das Stück heißt Lebenslang. Und das beginnt mit einem Satz, der mich überrascht hat. Und zwar, dass du deine Erinnerung an ihn verloren hast. Also er ist gestorben, als du 8 Jahre alt warst. Und du sagst im Prinzip, dass du dich nicht an ihn erinnern kannst. Kannst du das erklären?
Ich war, nachdem ich dieses erste Stück entwickelt hatte, auf der Suche nach, was mich noch weiter an diesem Stoff interessiert. Und da war vieles offen, das war mir klar. Und da war dann klar, dass ich mich irgendwie zu einem persönlichen Zugang hingezogen gefühlt habe. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich, obwohl ich 8 war, als er gestorben ist, und obwohl wir viel Zeit miteinander verbracht haben, ich mich gar nicht erinnern kann. Und dieses Nicht-Erinnern war natürlich eine große Frage, woher kam das? Ich habe mir das dann erklärt darüber, dass ich gleichzeitig noch meine zweite Lieblingsoma verloren hatte und mich das einfach überfordert hat. Woran es wirklich liegt, wird vielleicht nie zutage kommen, aber das ist eine Vermutung von mir.
Wenn wir nochmal zurückschauen auf das Schicksal von deinem Opa, ein Zitat von ihm ist mir im Kopf geblieben und das betrifft die psychischen Folgen der Lagerzeit, also von Auschwitz. Er hat nämlich gesagt, dass Tote für die Häftlinge eine Alltäglichkeit waren und dass man so furchtbar hart geworden ist in Auschwitz. Und zwar so hart, dass man manchmal Angst hatte, nicht mehr ins normale Leben zurückzufinden. Hast du den Eindruck, dass er das dennoch geschafft hat, nach seiner Haft wieder ins normale Leben zurückzufinden?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil was ist ein normales Leben? Ich glaube, sein Leben davor, er war auch Schauspieler in Wien und konnte danach nie wieder auf die Bühne gehen. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Teil von ihm in Auschwitz gestorben ist. Und der war nicht wieder zu bekommen. Und er hat auch einmal gesagt, deswegen heißt der Film ja auch so, ich habe Auschwitz lebenslang. Und ich glaube, das sagt schon viel darüber, wie sehr er ins Leben zurückgefunden hat. Er hat sich als Aufgabe genommen, alles zu tun, um aufzuklären, um die Informationen bereitzustellen für die nachfolgenden Generationen, damit wir die Chance haben, daraus zu lernen und nicht die gleichen Fehler zu begehen, die schon mal begangen wurden. Und dann könnte man natürlich auch sagen, er hat seine Frau Aloysia gefunden, er hat 2 Kinder gehabt, er hat ein gutes Leben geführt, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Natürlich auch mit vielen Schmerzen verbunden, aber er hat gelebt und ich glaube, er hatte auch Momente der Freude wieder erlebt. Und das ist, glaube ich, nach Auschwitz und nach dem, was er erlebt hat davor, schon bemerkenswert und besonders. Aber normal würde ich es jetzt am Ende des Tages, glaube ich, nicht nennen.
Und er hat auch wahnsinnig viel zur Aufarbeitung beigetragen, dadurch, dass er so viel geschrieben hat über die Auschwitz-Prozesse, über seine Zeit in Haft und auch über die Täter. Und er hat auch einmal gesagt, dass, wenn man überleben wollte, dass man dann in Auschwitz seine Bewacher sehr genau zu beobachten pflegte. Wie glaubst du, hat das sein Menschenbild verändert, immer diese Abgründe zu sehen?
Ich glaube schon, dass ein großes Misstrauen in ihm war, allem Menschlichen gegenüber, nach dem, was er erlebt hatte. Aber er hat sich auch beibehalten, dass er nicht zu leicht in Pauschalurteile verfällt und nicht zu schnell urteilt über Menschen, sondern dass man da genau hinschauen muss, bevor man wirklich ein Urteil fällt, wenn man überhaupt eins fällen will.
Da würde ich gerne mit dir auch auf das Heute schauen, denn das betrifft im Prinzip auch diese Abgründe des menschlichen Seins, die dein Großvater immer wieder thematisiert hat. Er hat in einem Interview einmal eine Sache gesagt, die ihn offensichtlich auch sehr beschäftigt hat. Und die Passage, die will ich dir kurz vorspielen.
Ich kannte im Frankfurter Auschwitz-Prozess SS-Leute, die dort angeklagt waren, die als junge Burschen in Auschwitz waren. Und die ein Argument gebraucht haben, das gar nicht so leicht vom Tisch gefegt werden kann. Einer hat einmal gesagt, was wirft man mir vor, dass ich Befehle durchgeführt habe des Führers? Ich habe die Befehle in Auschwitz bekommen und das waren Befehle zum Töten. Sie, und er sagte es zu den Richtern, die ja auch schon erwachsen waren in der Nazizeit, haben andere Befehle bekommen, haben sie auch durchgeführt. Nur haben sie das Glück gehabt, dass sie nicht Befehle bekommen haben, Massenmorde durchzuführen. Das ist nicht so leicht, jetzt wegzuwischen und zu sagen, das stimmt nicht. Wie viele sind nicht nach Auschwitz gekommen? Wie hätten sie sich benommen, wenn sie nach Auschwitz gekommen wären?
Und meine Frage an dich wäre, wie du diese Aussage bewertest und was wir vielleicht heute davon lernen können.
Ja, ich glaube, dass grundsätzlich da viel Wahrheit drin steckt. Und gerade was die jungen SS-Männer, die in Auschwitz waren, betrifft, die kamen unter Umständen sogar durch Zufälle nach Auschwitz. Und auf diesen Befehlsnotstand, wie es hieß, haben sich ja viele rausgeredet. Auch der Standortarzt Eduard Wirz ist ein Beispiel von jemandem, der von den Häftlingen als durchaus positiv beschrieben wurde, obwohl er als Standortarzt verantwortlich für den gesamten Lagerbereich war. Die Selektionen eingeteilt hat und am Ende sich auch das Leben genommen hat, wahrscheinlich aus Schuldgefühlen und völlig zu Recht sich massiv schuldig gemacht hat. Und ich habe mich immer gefragt, wo ist denn der Punkt, wo man entscheiden kann, wo man noch nicht in dieser Zwangssituation ist, wo man sagt, als Eduard Wirz, wenn ich gehe, dann kommt jemand nach, der vielleicht viel schlimmer ist für die Häftlinge, als ich es bin. Und das betrifft auch die, von denen mein Großvater da spricht, die in SS-Uniform schuldig geworden sind in Auschwitz. Ist nämlich, wenn ich mich einer Vereinigung anschließe, deren Wahlspruch "Meine Ehre heißt Treue" ist, dann gebe ich im Prinzip an dieser Stelle meine Verantwortung ab. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo jeder entscheiden kann, will ich das, brauche ich das? Ich habe vielleicht Vorteile dadurch, aber ist mir das wert und kann ich mir dann noch in den Spiegel schauen? Und das muss am Ende jede und jeder für sich selbst herausfinden. Aber für mich bedeutet das, dass ich, wenn ich irgendwann mal hoffentlich alt bin und sterben muss, dann will ich zurückschauen können und wissen, dass ich an jeder Stelle Entscheidungen getroffen habe, die ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.